Schönen guten Abend, meine Damen, meine Herren. Ich begrüße Sie zu unserer Vortragsreihe Was ist der Mensch? Heute haben wir zu Gast Herrn Harald Kirchner. Er wird Ihnen vortragen über Klassik, Idealismus und Romantik. Herr Kirchner hat in Stuttgart Germanistik und Philosophie studiert, hat beim damals noch Süddeutschen Rundfunk, nicht wahr, ein Hörfunkvolontariat gemacht und arbeitet seit vielen Jahren im Fernsehen für die Nachrichtensendungen vornehmlich. Vielleicht haben Sie ihn da auch schon mal gesehen. Ja, wir freuen uns, dass er da ist und freuen uns auf seinen Vortrag. Viel Vergnügen.
So, guten Abend. Blitz, Donner und Hagel als die rächenden Werkzeuge des gerechten Himmels, zerschmettere die Pracht deiner goldbedeckten Türme und die Rache der Götter verzehre alle Besitzer der Stadt, welche den Untergang des königlichen Hauses befördert oder nicht solchen nach äußerstem Vermögen auch mit Darsetzung ihres Blutes gebührend verhindert haben. Wollten die Götter, es könnten meine Augen zu donnerschwangern Wolken und diese meine Tränen zu grausamen Sündfluten werden, ich wollte mit 1000 Keulen als ein Feuerwerk rechtmäßigen Zornes nach dem Herzen des vermaledeiten Bluthundes werfen und dessen gewiss nicht verfehlen. Ja, es sollte alsobald dieser Tyranne samt seiner Götter und menschenverhassten Anhange überschwemmet und hingerissen werden, dass nichts als ein verächtliches Andenken überbliebe. Das, was ich gerade zitiert habe, ist der Anfang eines, wie man heute sagen würde, Megasellers des 18. Jahrhunderts. Er stammt aus der Feder von Heinrich Anselm von Ziegler und Klipphausen und der Titel des Buches lautet Die asiatische Banise oder das blutig doch mutige Pegu, dessen hohe Reichssonne bei geendigtem letzten Jahrhundert an dem Xemindo erbärmlichst unter, an den Balazin erfreulichst wieder aufgehe. Das ist immer noch nicht der ganze Titel, der geht noch über eine Seite weiter, aber ich glaube, Sie haben einen kleinen Eindruck davon bekommen. Für gewöhnlich ist der Roman als asiatische Banise bekannt. Mit dem Idealismus hat er eher wenig zu tun. Literarisch ist er weder der Romantik noch der Aufklärung und schon gar nicht der Klassik zuzuordnen. Er ist vielmehr sozusagen ein klassischer Barockroman. Also warum lese ich aus diesem putzigen Werk vor? Das Thema des Vortrages lautet ja nun anders. Ein Grund ist, fast alle Autoren der Aufklärung, der Klassik, der Romantik, eingeschlossen die meisten Philosophen, haben diesen Roman gelesen und sich an ihm vergnügt. Goethe zitiert ihn in seinem Wilhelm Meister, da tritt der Bösewicht der asiatischen Banise in einem Puppenspiel auf. Und Carl Philipp Moritz, auf den ich später näher eingehe, widmet sich in seiner Autobiografie dem Anton Reiser da nicht nur ein paar Zeilen. Es gibt noch zwei weitere Gründe, weshalb ich die asiatische Banise an den Anfang stelle. Der eine, gerade im 18. und frühen 19. Jahrhundert stehen sich Philosophie und Literatur sehr nahe. Die Philosophen Rousseau und Voltaire schreiben Romane und deutsche Schriftsteller wie Lessing, Goethe, Schiller und eigentlich die meisten, die irgendeine Bedeutung haben oder die immer noch wirklich auch gelesen werden, die haben philosophische Probleme in ihren Werken behandelt. Die Leute haben damals nicht nur nett geschrieben, sie hatten auch was zu sagen. Napoleon zum Beispiel hat Goethes Werther im Gepäck, als er 1806 zu seinem Feldzug gegen Preußen aufbrach, und Napoleon hat Goethe auch getroffen. Die beiden haben sich über den Werther ausgetauscht. Man muss sich einmal vorstellen, da trifft der Kaiser Frankreichs und Oberkommandierende seiner Armee mitten im Krieg einen Schriftsteller eines feindlichen Staates. Das mag andeuten, dass der Werther eben nicht nur ein Liebesroman war, dessen überkandidelter Held am Schluss Selbstmord begeht, sondern in diesem Roman wurde ein neues Bild vom Menschen gezeichnet. Aber zurück zu meiner Banise. Der zweite Grund, weshalb ich mit einem Barockroman begonnen habe, ist, dass dieser Text veranschaulicht, welche Entwicklung in der Literatur, aber auch der Philosophie stattgefunden hat. Von einem reinen Unterhaltungsmedium hat sich der Roman zu einer wichtigen Darstellungsform, zu einem Experimentierfeld der Philosophie entwickelt. Ich will Ihnen jetzt aber keine Theorie des Romans liefern, sondern es geht mir darum zu zeigen, dass durch den Roman die Auseinandersetzung mit der Philosophie auf eine breite gesellschaftliche Basis gestellt wurde. Zwar hat auch damals nur eine Elite die höhere Literatur gelesen, Goethe hatte zu seiner Zeit sicher sehr viel weniger Leser gehabt als von Ziegler und Kliphausen, aber sicherlich gab die Literatur der Diskussion eine viel breitere Basis, als wenn die Philosophie nur eine Angelegenheit der universitären Lehre geblieben wäre. Das übrigens ganz nebenbei ist auch heute ein Problem der Philosophie, vor allem in Deutschland. Kennen Sie irgendeinen bedeutenden, womöglich sogar noch lebenden deutschen Philosophen? Mich würde es wundern, wenn Sie auf mehr als ein oder zwei Namen kommen würden. Und ich sage gleichzeitig, dass ich Ihnen das nicht als Unwissen auslegen würde. Gerade in Deutschland ist meiner Ansicht nach die Philosophie zu einer rein akademischen Angelegenheit geworden, die kaum noch gesellschaftspolitische Relevanz hat. Das ist der riesige Unterschied zum 18. und frühen 19. Jahrhundert. Diese Zeit ist geistesgeschichtlich sicher einer der bedeutendsten. Unser ganzes Staats- und Rechtssystem basiert auf den damals entwickelten Gedanken, kein bürgerliches Gesetzbuch ohne die Philosophie Kants, kein bürgerlicher Freiheitsbegriff ohne Rousseau. Und was wir an der Natur heute so schätzen, die Unberührtheit, die Stille, ihre schöpfende Kraft, das haben sich kluge Köpfe vor 200 Jahren ausgedacht und in unseren Vorstellungskanon eingereiht. Dass die Natur einen Wert an sich haben könnte und deshalb zu schützen sei, ist ein Gedanke, der in der Romantik entwickelt wurde. Das ist der Bezug zu heute. Deshalb lohnt es sich, darauf einen Blick zu werfen, gerade auch, weil die philosophischen Probleme von damals noch die von heute sind. Der Unterschied ist wohl eher die Gewalt der geistigen Umbrüche, die es damals gegeben hat. Und vielleicht sind deshalb auch die Probleme behandelt worden in so grundsätzlicher Natur. Was ist die Grundlage unserer Erkenntnis? Was ist die Grundlage unserer Moral? Was ist überhaupt die Position des Menschen in der Welt? Ich will kurz die gesellschaftliche und geistige Ausgangslage schildern. Es herrscht Absolutismus, Könige und Fürsten herrschen nach Gutdünken. Eine Kontrolle durch die regierten Menschen ist nicht vorgesehen. Der Herrscher ist eingesetzt von Gottes Gnaden. Jeder Mensch wird in seine gesellschaftliche Rolle hineingeboren. Der Sohn des Bauern wird wieder Bauer werden, der des Knechtes wohl wieder Knecht und natürlich der Sohn des Fürsten wieder Fürst. Die Ordnung der Gesellschaft war fest gefügt. Es gab zunächst überhaupt kaum den Gedanken daran zu rütteln. Immerhin, es gibt selbst heute noch Erbmonarchien in Europa. Der Aufklärung sei Dank, dass diese Monarchen heute nicht mehr viel zu sagen haben. Die weltliche Struktur der Macht war also klar gegliedert und unangreifbar. Flankiert und begründet wurde diese Machtverteilung ideologisch von der Kirche. Sowohl die katholische als auch die evangelische Kirche haben den absoluten Machtanspruch des Adels unterstützt. Davon hatten beide etwas. Der Herrscher bekam höhere göttliche Weihen, sein Anspruch war nicht nur dynastisch, sondern durch göttlichen Willen begründet. Die Kirche hat dadurch wiederum selbst an Bedeutung gewonnen, denn sie war damit Teil des Machtsystems. Manchmal traten Staats- und Kirchenmacht sogar in Personalunion auf. In Salzburg gab es einen Fürstbischof. Wer sich publizistisch äußern wollte, unterlag der Zensur. Ein grotesker Auswuchs waren die obligatorischen Widmungen der Werke an den jeweiligen Provinzpotentaten. Auch der asiatischen Banise war solch eine Widmung vorangestellt. Das hat dann so geklungen. Dem durchlauchtigsten Fürsten und Herrn Johann Georgen, Erbprinzen der Kur und Herzogen zu Sachsen. Es folgen 5 Zeilen mit weiteren Herrschaftsbezirken, darunter dem gefürsteten Grafen zu Henneberg. Dann kommt die eigentliche Huldigung. Durchlauchtigst großer Prinz, ein himmelhoher Geist, den das Verhängnis hat zur Majestät geboren, den selbst der Sternenprinz ein Bild der Götter heißt, den Gott zum Abila des Regiments erkoren, der wird durch Mühe und Kunst der Menschen nicht erweckt. Die hohe Bildungskraft der Mutter aller Sachen hat diesen Heldenstern bestimmt und angesteckt. Das war jetzt mitnichten alles, das geht noch 5 Seiten so weiter, die erspare ich Ihnen. Und da wird der durchlauchtigste Herr mit griechischen Göttern und Helden gleichgesetzt und die Huldigung endet folgendermaßen. Und also wirst du nicht dies Wenige, er meint damit seinen Roman, verschmähen, was dir dein Sklave hier in Demut überreicht. bla bla bla, das geht dann wieder weiter, ich lasse was aus. In der Untertänigkeit zu sterben und zu brennen, wird mir ein Funken nun von deiner Huld zuteil, so werd ich bis zur Gruft mich untertänigst nennen, euer kurprinzlichen Durchlaucht, treu gehorsamst und demütigst ergebener Knecht, H.A.V.Z.UK. Nicht einmal seinen Namen hat der arme Mann gewagt auszuschreiben. Ich fürchte, man muss darauf hinweisen, dass der Schriftsteller diese Figur nicht ironisch gemeint hat. Das war ernst gemeint und war auch so verlangt. Auch ein Lessing musste derart absurde Huldigungen seinen Werken beigeben. Ich glaube, es könnte sich heute keiner mehr vorstellen, dass man Herrn Oettinger oder Frau Merkel solch eine Huldigung vorne ran schreibt in seinen Werken. Dass ein Schriftsteller ein unabhängiger Mensch ist, dass sein Werk für sich steht und die Kunst ein selbstständiges Gut jenseits staatlicher Macht zu werten ist, das ist eine Vorstellung, die von Schriftstellern wie Goethe und Schiller entwickelt worden ist. Ihr Geniekult bedeutete auch eine Emanzipation der Kunst gegenüber staatlicher und kirchlicher Macht. Der letzte Vortrag dieser Reihe hat sich der Aufklärung gewidmet, deshalb will ich hier nicht wiederholen, was darin gesagt wurde. Wichtig aber ist, dass durch die Aufklärung die bisherige gesellschaftliche Ordnung völlig in Frage gestellt worden ist. Wenn postuliert wird, dass jeder Mensch, egal welcher Herkunft, sich seiner eigenen Vernunft bedienen kann, dann unterminiert das die Deutungshoheit jeder staatlichen wie religiösen Macht. Die Aufklärung betrachtet den Menschen als Individuum, das selbst in der Lage ist zu fragen, was ist gut und was ist böse, was ist Gerechtigkeit. Wenn sich jeder selbst diese Fragen stellen kann und sich natürlich dazu auch die entsprechenden Antworten überlegen kann, dann ist das ein Angriff auf diejenigen, die bisher das Monopol auf die Beantwortung dieser Fragen hatten. Die Französische Revolution ist ein Beispiel dafür, dass die möglichen Antworten auf grundsätzliche philosophische Fragen durchaus gravierende praktische Konsequenzen haben können. Ich glaube, man kann sagen, dass die Aufklärung die philosophische Richtung ist, auf die sich alle Folgenden beziehen. Das meiste, was nach ihr kam, war entweder eine Weiterentwicklung oder ein Reflex, eine Gegenbewegung zu ihr. Um die Aufklärung herum kam wohl keiner mehr. Die neue Freiheit im Denken warf natürlich Probleme auf. Wenn die bisherigen Grundlagen der Erkenntnis erschüttert werden, was sind dann die neuen? Wenn die Moral auf eine neue Grundlage gestellt wird, was soll dann mit den realen Strukturen geschehen, die diesen neuen Grundlagen im Wege stehen? Sprich, wie sieht ein neuer Staat aus? Die Aufklärung hat viele neue intellektuelle Baugruben aufgerissen, diese aber mit tragfähigen Konstruktionen zu füllen, war eine äußerst schwierige Aufgabe. Als die Grube erst einmal aufgerissen war, war auch die alte Sicherheit verloren. Denn immerhin, egal wie die Verhältnisse auch waren, sie waren klar strukturiert, man konnte sich in ihnen zurechtfinden. Allein die Religion war zuständig für Fragen der Moral und die Auslegung übernahm der ortsansässige Pfarrer. Der Fürst war Landesvater und letzte Rechtsinstanz. An seiner Entscheidung gab es nichts zu deuteln. Kurios übrigens, dass sich die Bezeichnung Landesvater bis heute für die Ministerpräsidenten der Bundesländer gehalten hat. Angesichts ihrer verfassungsmäßigen Position eine etwas abwegige Bezeichnung. Das zeigt aber auch, dass manche tatsächlich vielleicht noch eine irrationale Sehnsucht nach Autorität haben. Entscheidend für die Aufklärung war, dass sie den Zweifel und die Analyse in den Vordergrund gestellt hat. Probleme wurden kraft menschlicher Vernunft erkannt und es wurde versucht, die Ursachen der Probleme aufzufinden. Als Werte wurden Toleranz, Freiheit, Humanität postuliert. Was daraus theoretisch wie praktisch folgen sollte, war weniger klar. Ich will im Folgenden zeigen, wie Schriftsteller und Philosophen die Herausforderungen durch die Aufklärung aufgenommen haben. Zunächst muss man sagen, die Aufklärer hatten durchaus selbst Probleme mit ihren Erkenntnissen. Voltaire zum Beispiel, er war einer der schärfsten Kritiker des Christentums. Er konstatiert, die Kirche beschreibt Gott als ein Monstrum, das wir hassen müssen. Zur Begründung schreibt er, Gott erschuf die Welt und ertränkte sie dann nicht, um ein reineres Geschlecht hervorzubringen, sondern um sie mit Räubern und Tyrannen zu bevölkern. Und nachdem er die Väter ertränkt hatte, starb er für deren Kinder, allerdings ohne Erfolg, und bestrafte hunderte Völker wegen der Unwissenheit über seinen Kreuzestod, in der er sie doch selber gehalten hatte. Voltaires Kritik am Christentum ist begründet durch das sogenannte Theodizee-Problem, also der Frage, wie kommt das Böse in die Welt? Wie kann ein allmächtiger, nach christlicher Lehre liebender Gott eine Welt schaffen, in der zahlloses Leid gibt, in der die Kirche selbst Auslöser von Kriegen wird, die das menschliche Elend vervielfachen? Für Voltaire folgt daraus kein Atheismus, er versucht sogar noch einen Gottesbeweis. Jedes Werk, das Mittel und Zweck erkennen lässt, kündet von einem Schöpfer, also deutet das Weltall, zusammengesetzt aus Kräften und Mitteln, die alle ihren Zweck haben, auf einen allmächtigen, allwissenden Urheber. Das ist eine Wahrscheinlichkeit, der größte Gewissheit zukommt. Das zeichnet Voltaire als Aufklärer aus, dass er nur von einer Wahrscheinlichkeit spricht. In Fragen der Moral bleibt nach seinem Gott wenig hilfreich. Er schreibt, ich will nicht untersuchen, ob der große Baumeister der Welten gut ist. Es genügt mir, dass es einen solchen gibt. Voltaires Fazit: Die Frage des Guten und Bösen bleibt ein Chaos, das für den ehrlichen Forscher unentwirrbar ist. Eine zweifellos ehrliche Analyse, Handlungsanweisungen für den Suchenden in Fragen Moral und Religion lassen sich daraus jedoch schlecht ableiten. Eine weitere zentrale Figur der Aufklärung bleibt ebenfalls nicht ohne Widersprüche. Jean-Jacques Rousseau. Er analysiert sich selbst in seiner Autobiografie, den Bekenntnissen, schonungslos. Beschreibt in seiner Emile, wie wichtig und prägend die Erziehung der Kinder ist. Sein Instrumentarium ist die Beobachtung, die Empirie. Seine Thesen erarbeitet er mittels seiner Vernunft. Doch gerade der große Analytiker Rousseau lehnt die Vernunft als Prinzip ab. Die Vernunft sei schädlich. Auf die Frage, hat der Fortschritt der Wissenschaften und Künste zur Veredelung der Sitten beigetragen, antwortet er, Luxus, Zügellosigkeit und Knechtschaft sind zu allen Zeiten die Strafe für die hochmütigen Anstrengungen gewesen, die wir gemacht haben, um aus der glücklichen Unwissenheit herauszugelangen, in die uns die göttliche Weisheit versetzt hatte. Allmächtiger Gott, schreibt er weiter, erlöse uns von den Kenntnissen und den unheilvollen Künsten unserer Väter und gib uns die Unwissenheit, die Unschuld und die Armut zurück. Rousseau sagt, die Sittlichkeit sei von Natur aus im Menschen verankert. Was wahr und was falsch sei, sagt allein das Gefühl, nicht der Verstand. Rousseau postuliert einen Naturzustand, in welchem der Mensch gut gewesen sei. Dieser Zustand ist allerdings ein theoretisches Konstrukt. Wie er selbst schreibt, wer vom Naturzustand spricht, der spricht von einem Zustand, der nicht mehr existiert, der vielleicht niemals existiert hat und wahrscheinlich nie existieren wird und der gleichwohl gedacht werden muss, damit man die Gegenwart richtig begreifen kann. Das klingt etwas widersprüchlich, doch aus diesem gedachten Naturzustand resultiert Rousseaus Freiheitsbegriff. Aus diesem Zustand heraus, der unberührt ist von den Einflüssen der Welt, kann der Mensch Gut und Böse voneinander trennen. Rousseaus Überlegungen zur Freiheit beeinflussen maßgeblich Kants Moralphilosophie. Größten Wert legt Rousseau auf die Erziehung des Menschen. Ziel muss es sein, die Kinder von den schädlichen Einflüssen der Gesellschaft fernzuhalten. Zwänge und Vorschriften sollten bei der Erziehung vermieden werden, damit möglichst viele von den guten natürlichen Anlagen des Menschen zum Vorschein kommen. Ich kann an dieser Stelle allerdings nicht umhin zu erwähnen, dass Rousseau selbst bei der Erziehung seiner Kinder kläglich versagt hat. Er hat alle fünf in Findelhäuser gebracht. Vielleicht mag zu viel von ihrem natürlichen Sein zum Vorschein gekommen sein, denn die Kinder waren Rousseau offenbar zu laut und zu teuer. Ich habe bisher sehr allgemein über die intellektuellen Strömungen im 18. Jahrhundert gesprochen. Ausgangspunkt war die Aufklärung, die das Menschenbild verändert hat. Zentraler Punkt, der Mensch wird als freies, selbstverantwortliches Wesen begriffen. Das ist die Theorie. Wie haben sich diese philosophischen Strömungen in der Praxis ausgewirkt? Ich habe schon erwähnt, dass bei der Französischen Revolution die damals moderne Philosophie eine wichtige Rolle gespielt hat. Ich denke, es kam beim letzten Vortrag deutlicher zur Sprache. Ich will nun den Blick auf die konkrete Lebenswirklichkeit eines einzelnen Menschen im 18. Jahrhundert werfen. Ich nehme einen Autor heraus, er und sein Werk sollen als Beispiele für die Veränderungen im Denken dienen. Ich will zeigen, in welchen Verhältnissen er geboren und aufgewachsen ist, was die Einflüsse waren, die auf ihn wirken, was er von der Welt erfahren hat und wie die geistigen Strömungen seiner Zeit seine Entwicklung beeinflusst haben. soll deutlich werden, dass es mit der Einteilung in Epochen der Philosophie gar nicht so einfach ist. Denn gerade im 18. Jahrhundert gibt es mehrere Richtungen gleichzeitig. Und diese Strömungen liegen nicht einfach miteinander im Streit, sie entstehen vielmehr auch auseinander. Auch die Wechselwirkung zwischen Literatur und Philosophie wird hier deutlich. Ich will das anhand der wirklich unschätzbaren Biografie und gleichzeitig des Kunstwerkes, anhand des Romans Anton Reise von Karl Philipp Moritz zeigen. Es ist ein sehr ungewöhnliches Buch, das in vielerlei Hinsicht Maßstäbe gesetzt hat. Im Untertitel heißt es ein psychologischer Roman. Und es ist damit wohl der erste, der überhaupt von Psychologie spricht. Er handelt von einem Jungen, der in ärmsten Verhältnissen aufwächst. Die Eltern sind untereinander zerstritten, der Vater Anhänger einer Sekte. Der Junge ist oft krank, wird allein gelassen. Seine Entwicklung ist geprägt von Armut und dem Einfluss durch die religiösen Vorstellungen seines Vaters. Der Roman ist die minutiöse Schilderung einer Kindheit und Jugend. Moritz beginnt seine Schilderung bereits vor der Geburt der Hauptfigur. Es ist ihm wichtig, in welche Verhältnisse Anton Reise geboren wird. Jedes Detail hat Gewicht. In der Vorrede heißt es, wer den Lauf der menschlichen Dinge kennt und weiß, wie dasjenige oft im Fortgange des Lebens sehr wichtig werden kann, was anfänglich klein und unbedeutend schien, der wird sich an die anscheinende Geringfügigkeit mancher Umstände, die hier erzählt werden, nicht stoßen. Auch wird man in einem Buche, welches vorzüglich die innere Geschichte des Menschen schildern soll, keine große Mannigfalt der Charaktere erwarten. Denn es soll die vorstellende Kraft nicht verteilen, sondern sie zusammendrängen und den Blick auf die Seele selber schärfen. Das ist literarisch ein neuer und spannender Ansatz. Was für ein Unterschied, wenn ich auf den Anfang der asiatischen Banese blicke. Dort geht es im Wesentlichen um ein Panoptikum heldenhaften Mord und Totschlag. Hier im Anton Reiser wird die persönliche Entwicklung eines Menschen in den Mittelpunkt gestellt. Ich will jetzt nicht unredlich sein, die asiatische Banese war auch damals schon ein Stück Trivialliteratur. Es gab inzwischen auch die Strömung der Literatur, die das innere Leben des Menschen in den Mittelpunkt stellte. Man denke an den Werther von Goethe. Das Besondere am Anton Reiser ist, dass Moritz bei der Analyse des Charakters seiner Hauptfigur methodisch vorgeht. Er will ganz genau wissen, warum reagiert ein Mensch so und nicht anders? Warum flüchtet Anton in eine Fantasiewelt? Warum entwickelt er das, was man heute einen Minderwertigkeitskomplex nennt? Die Geschichte, die der Autor erzählt, ist eine Art Datensammlung und fortschreitende Analyse. Ein Beispiel, Moritz beschreibt, wie wichtig menschliche Zuwendung für ein Kind ist. Die ersten Töne, die sein Ohr vernahm und sein aufdämmender Verstand begriff, waren wechselseitige Flüche und Verwünschungen des unauflöslich geknüpften Ehebandes. In seiner frühesten Jugend hat er nie die Liebkosungen zärtlicher Eltern geschmeckt, nie nach einer kleinen Mühe ein belohnendes Lächeln. Wenn er in das Haus seiner Eltern trat, so trat er in ein Haus der Unzufriedenheit, des Zorns, der Tränen und der Klagen. Die ersten Eindrücke sind nie in seinem Leben aus seiner Seele verwischt worden und haben sie oft zu einem Sammelplatze schwarzer Gedanken gemacht, die er durch keine Philosophie verdrängen konnte. Diese Art der Beobachtung war radikal modern. Wie aber kam Moritz zu dieser Form der Betrachtung? Was veranlasst den Autor, einen 500-Seiten-Roman über die ersten 20 Lebensjahre eines Unterprivilegierten zu schreiben? Darin liegt die andere Besonderheit des Anton Reiser. Denn eigentlich ist der Roman, ich habe es schon erwähnt, die Autobiografie des Karl Philipp Moritz, der auch die vielen Kenntnisse der Details, bei denen man sich fragen könnte, wie kommt jemand auf so eine Geschichte? Die Forschung hat nachgewiesen, dass Daten und Fakten stimmen. Orte, Personen, alles stimmt. Doch daraus ergibt sich die nächste Frage. Warum sagt Moritz nicht einfach, das war mein Leben und wählt stattdessen die Form des Romans, also des Erfundenen? Die Antwort ist nicht etwa, dass ihm vielleicht seine Herkunft peinlich war. Immerhin hat er es in seinem kurzen Leben bis zum Universitätsprofessor gebracht. Sein Roman ist auch nicht als eine Art Selbsttherapie zu betrachten. Es ging ihm nicht darum, sich etwas von der Seele zu schreiben, wie das heute so modern ist. Es gibt inzwischen ja eine ganze Flut von Büchern, von Menschen, die ihre Drogensucht, Kindheitstraumata oder die Überwindung einer Krankheit beschreiben. Das mag für die Leute ganz hilfreich sein, aber das ist keine Literatur. Entscheidend ist, dass sein Werk über den Einzelfall hinausweist. Und das ist bei Moritz definitiv der Fall. Das ist auch der Grund, warum er einen Roman schreibt. Er distanziert sich von seiner eigenen Person und objektiviert sie dadurch. Er geht an sie heran wie ein Wissenschaftler. Anton Reiser ist ein Fallbeispiel, keine eitle Selbstbespiegelung. Es mag trotzdem für den Betrachter merkwürdig sein, dass Moritz nicht eine wissenschaftliche Abhandlung schreibt, sondern einen Roman. Doch damals gab es noch kein wissenschaftliches Forum für das, was Moritz die Erfahrungsseelenkunde nennt. Die Literatur war damals die Bühne, auf der philosophische und psychologische Themen verhandelt wurden. Es sind schon damals eine ganze Gattung von Bildungs- und Erziehungsromanen. Die bekanntesten waren Christoph Martin Wielands Agathon und Goethes Wilhelm Meisters Lehrjahre. Die Hauptfiguren machten in diesen Büchern die ganzen Probleme durch, die damals zu verhandeln waren. Wie stellt sich das Individuum zur Gesellschaft? Wie kann es selbst zur sittlichen Reife kommen? Da werden die Helden auf die Reise geschickt, müssen durch Kriege und persönliche Katastrophen durch. Aber auch hier ist der Anton Reiser anders. Die Helden der Bildungsromane agieren oft im antiken Griechenland. Ihre Leiden und Freuden sind in einer fernen Welt angesiedelt. Der Autor lässt sie wie in einem Experimentierkasten in die verschiedensten Situationen laufen und lässt sie in ihnen lernen. Der Roman ist hier Versuchsanordnung für philosophische Thesen. Das spricht nicht gegen diese Werke, aber es macht sie abstrakter. Die Konflikte sind künstlich erzeugt, um hinterher zu einem Ergebnis zu kommen. Auch wenn ein Roman nicht in der Antike spielt, so ist er meist in Adels- oder höheren Bürgerkreisen angesiedelt, so wie Goethes Wilhelm Meister. Anton Reiser dagegen spielt in der Unterschicht. Dauernd geht es darum, dass nicht genügend Geld im Haus ist, der Junge muss um seine Bildung kämpfen, der Schulbesuch ist ein soziales Privileg. Selbst an brauchbarer Kleidung fehlt es dem jungen Anton. Die Schilderung seiner Armut hat jedoch nicht das Ziel, soziale Ungerechtigkeiten anzuprangern. Moritz geht es vielmehr darum, die Wirkung von sozialen Benachteiligungen auf die Psyche auszuloten. Anton findet zum Beispiel kaum Freunde, denn die Scham wegen seiner armseligen, schmutzigen und zerrissenen Kleidung hielten ihn zurück, dass er nicht wagte, einen glücklicheren Knaben anzureden. So ging er fast immer traurig und einsam umher, weil die meisten Knaben in der Nachbarschaft ordentlicher, reinlicher und besser wie er gekleidet waren und nicht mit ihm umgehen wollten. Und die es nicht waren, mit denen mochte er wieder wegen ihrer Liederlichkeit und auch vielleicht aus einem gewissen Stolz keinen Umgang haben. Moritz musste einige Kritik dafür einstecken, dass er seinen Roman in den unteren Schichten der Gesellschaft ansiedelte. Damals waren die meisten Leser andere Kost gewöhnt. Sie wollten Literatur, die auf ihre eigene Zielgruppe, wie man jetzt sagen würde, zugeschnitten war. Ein Rezensent der Gothaischen Gelehrten Zeitungen kritisiert: Was wir an seinem Plane auszusetzen haben, ist der Stand und die Situation, worin er seine Helden geboren werden und aufwachsen lässt. Der Herr Moritz doch für Leute schreibt, die lesen, das heißt nicht für Handwerker und dergleichen, so hätte er sich auch für Szenen hüten sollen, deren Details seinen Lesern statt Teilnahme Langeweile erregen müssen. Heute dagegen ist man froh über diese Schilderung, denn es gibt kaum Zeitdokumente aus dem Leben der unteren Klassen. Moritz aber beschreibt genau, wie es zuging bei Handwerkern, was sie gegessen haben, wie sie zu Fuß gereist sind und worüber sie nachgedacht haben. Geistesgeschichtlich noch wichtiger ist der Ansatz, aus dem heraus Moritz seine psychologischen Studien betreibt. Ich habe schon erwähnt, dass der Vater von Anton Reiser einer Sekte angehört, den Quietisten. Das ist eine Gruppe, die den Pietisten geistig nahesteht. Moritz beschreibt die quietistische Erziehung als eine reine Qual, aber auch als eine, die ihm letztendlich das Instrumentarium für seine Analyse an die Hand gibt. Also, worin bestehen Quietismus und Pietismus? Ich will es am in Deutschland auch heute noch verbreiteten Pietismus beschreiben, wobei ich betonen will, dass ich hier nicht von aktuellen Formen des Pietismus spreche, sondern von den Erscheinungsformen im 18. Jahrhundert. Der Pietismus ist entstanden als eine Bewegung aus der lutherischen Kirche heraus. Pietisten lag vor allem die unmittelbare Gotteserfahrung am Herzen. Sie wollten die Präsenz Gottes direkt erleben. Ihnen war die Amtskirche zu statisch geworden. Die Religion, so kritisierten sie, war mehr und mehr zu einer Angelegenheit der Vernunft geworden. Das Gefühl wurde dabei immer weniger angesprochen. Die Pietisten wollten durch Beten und ständiges in sich hineinhorchen das Wirken Gottes direkt erfahren. Ganz entscheidend war der Umgang mit der Sünde. Während bei der katholischen Kirche ein Gläubiger seine Sünden bei einem Priester beichten kann und dafür von ihm Absolution erhält, ist das in der evangelischen Kirche anders. Der Mensch braucht im Umgang mit seinen Sünden nicht die Vermittlung durch einen Priester. Er muss seine Sünden vor Gott bekennen und sich seiner Gnade ausliefern. Das heißt aber auch, der Mensch steht mit seinen Sünden ganz alleine da. Es gibt niemanden, der salopp formuliert sagt, ist schon in Ordnung, mach weiter so. Für den Pietisten kann das tückisch werden, denn je frommer der Gläubige wird, desto mehr Verfehlungen entdeckt er bei sich selbst. Besonders schlimm sind geistige Verfehlungen, Wollust, Ausschweifung, Zweifel an Gott. Der Gläubige horcht immer tiefer in sich hinein und entdeckt womöglich Satan in sich wirken. Das einzige Gegenmittel, Buße. Die besteht in Beten und noch tieferem in sich hineinhorchen und dabei findet der alarmierte Gläubige womöglich noch mehr sündhaftes Gedankengut. Diese Spirale nannte man damals den Bußkampf. Der Quietismus ist eine aus Frankreich stammende Sonderform, ich sage einmal eine um Grade verschärfte Variante des Pietismus. Moritz beschreibt sie so. Die Lehren, welche in diesen Schriften enthalten sind, betreffen größtenteils jenes völlige Ausgehen aus sich selbst und Eingehen in ein seliges Nichts, jene gänzliche Ertötung aller sogenannten Eigenheit oder Eigenliebe und eine völlig uninteressierte Liebe zu Gott, worin sich auch kein Fünkchen Selbstliebe mehr mischen darf, wenn sie rein sein soll, woraus denn am Ende eine vollkommene selige Ruhe entsteht, die das höchste Ziel aller dieser Bestrebungen ist. Ich räume diesem religiösen Teil so breiten Raum ein, weil er einerseits auch im Roman ein ganz wesentlicher Aspekt ist und vor allem, weil er eben der Schlüssel zu Moritz' Methode ist. Die beständige Selbstbeobachtung ist der Kern psychologischer Selbsterkenntnis. Es ist das Instrumentarium, mittels dessen Moritz sich selbst analysiert. Die Voraussetzung dafür ist natürlich, dass er sich aus dieser Spirale löst und seinen religiösen Gefühlen gegenüber skeptisch wird. Und das passiert schon während der Kindheit, die Zweifel kommen früh. Sonst, so heißt es im Roman, sah er nicht sehr viel von Frömmigkeit, obgleich er immer sehr viel davon reden hörte. Zwar ist er anfangs völlig in der Welt der religiösen Gefühle gefangen, sie geben ihm auch Geborgenheit, doch die Religion wird zunehmend zum repressiven Instrument. Anton wird zu einem Hutmacher, der ebenfalls ein Quietist ist, in die Lehre geschickt. Beim Hutmacher Lobenstein wird er unter schlimmsten Bedingungen ausgebeutet. Dieser, gemeint ist der Hutmacher, fing jetzt an, ihn immer härter zu drücken. Oft musste er in der bittersten Kälte den ganzen Tag über in einer ungeheizten Stube Wolle kratzen. Dies war ein glücklich ausgesonnenes Mittel des Herrn Lobenstein, um Antons Arbeitsamkeit zu vermehren. Denn wenn er nicht vor Kälte umkommen wollte, so musste er sich rühren, so viel er nur in seinen Kräften stand, dass ihm abends oft beide Arme wie gelähmt und doch die Hände und Füße erfroren waren. Als Anton gegen diese Umstände aufbegehrt und durchaus in einem christlichen Sinne mit dem Arbeitgeber diskutiert, verschärft sich die Situation weiter. Für Anton ist das religiöse System, in dem er lebt, gleichzeitig innerer Halt und Bedrohung. Er betet fleißig und ist in beständiger Angst, seinen Seelenheil zu verlieren. Der Hutmacher dagegen glaubt, Anton falle vom Glauben ab, hoffnungsloser Fall. Er tauscht sich mit dem deutschen Oberhaupt der Sekte, einem Herrn von Fleischbein, aus und kommt zu einem für Anton zunächst jedenfalls fürchterlichen Ergebnis. Herr von Fleischbein versicherte, allem Kennzeichen nach habe der Satan seinen Tempel in Antons Herzen schon so weit aufgebaut, dass er schwerlich wieder zerstört werden könne. Das war wirklich ein Donnerschlag für Anton, aber er prüfte sich und verglich seinen jetzigen Zustand mit dem vorhergehenden. Und es war ihm unmöglich, irgendeinen Unterschied dazwischen zu entdecken. Er hatte noch ebenso oft eingebildete göttliche Rührungen und Empfindungen wie sonst. Er konnte sich nicht überzeugen, dass er ganz aus der Gnade Gottes gefallen sei und von Gott verworfen sein sollte. Er fing an der Wahrheit des Orakelspruches von dem Herrn von Fleischbein zu zweifeln. Moritz beschreibt hier in ironischer Weise ein umgekehrtes, gleichsam negatives Erweckungserlebnis. Es ist eine Parodie der pietistischen Erbauungsliteratur, in der üblicherweise am Ende eines Läuterungsprozesses, einer Selbstprüfung, der Gläubige die Gnade Gottes empfinden kann. Moritz kommt für seine Hauptfigur zu einem anderen Ergebnis. So war Anton nun in seinem 13. Jahre durch die besondere Führung, die ihm die göttliche Gnade durch die auserwählten Werkzeuge hatte angedeihen lassen, ein völliger Hypochondrist geworden, von dem man im eigentlichen Verstande sagen konnte, dass er in jedem Augenblick lebend starb. Den um den Genuss seiner Jugend schändlich betrogen wurde, dem die zuvorkommende Gnade den Kopf verrückte. Aber der Frühling kam wieder heran und die Natur, die alles heilet, fing auch hier allmählich an, wieder gut zu machen, was die Gnade verdorben hatte. Das ist natürlich ein absolut vernichtendes Urteil und eines, das die pietistischen Glaubenssätze auf den Kopf stellt. Denn nach pietistischer Lehre kann allein die Gnade heilen, die Natur dagegen mit ihren Trieben birgt das Unheil. Was Moritz' Bedeutung ausmacht, ist nicht seine Kritik an religiösen Strömungen der Zeit. Das, was er im Anton Reiser als Analyse seiner psychologischen Entwicklung vorführt, ist mit jedem Fall zu machen. Sein Interesse gilt der allgemeinen Funktionsweise des menschlichen Denkens und Handelns. Moritz gründet deshalb auch die erste deutsche psychologische Zeitschrift, das Magazin zur Erfahrungsseelenkunde. Hier sammelt er Fallgeschichten aus allen Bereichen der Gesellschaft. Die Aufsätze haben Titel wie Genesungsgeschichte eines Jünglings von einem dreimonatlichen Wahnwitz oder Geschichte einer merkwürdigen Krankheit in Rücksicht auf den damaligen Seelenzustand des Kranken oder sonderbare Gemütsbeschaffenheit eines alten Mannes, der sich einbildet, dass er geschlachtet werden soll. Moritz besucht Gefängnisse und Irrenhäuser und prangert dort unhaltbare Zustände an. Er wirft Fragen auf, ob manche Verbrecher nicht eher Opfer sind, weil sie durch soziale Umstände zu ihren Taten gekommen sind. Das sind Gedanken, die erst in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts Eingang in unser Rechtssystem gefunden haben. Moritz leistet hier unschätzbare Pionierarbeit. Er agiert hier ganz im Sinne der Aufklärung als Wissenschaftler. Aber sein Interesse geht weiter. Er sieht auch die Probleme. Vieles lässt sich nicht deuten. Nicht allein die Vernunft bestimmt den Menschen. Gerade aus seinen religiösen Erfahrungen heraus weiß er, wie sehr das Denken durch Einbildungen, durch reine Vorstellungen der Fantasie geprägt ist. Er untersucht Träume und verfasst Schriften über die griechische Mythologie. Das könnte man meinen. Man sieht den jungen Freud vor sich, der hat nämlich genau dasselbe gemacht. Aber so weit war man noch nicht. Die Studien, die Moritz betreibt, sind auch für die Romantiker interessant. Sie beschäftigen sich stark mit den dunklen Seiten des Lebens und mit den Außenseitern der Gesellschaft. Oft sind es Wahnsinnige oder vermeintlich Wahnsinnige, die ihre Werke bevölkern. Im Traum, in der Krankheit, im Wahn manifestiert sich die andere, die vielleicht tiefgründigere Seite der Psyche. Das zumindest ist die Ansicht der Romantiker. Während die Aufklärer glauben, durch die Vernunft die Probleme der Menschheit zu lösen, sind die Romantiker eher skeptisch. Sie stürzen sich begierig auf die Untersuchungen von Moritz. Die Romantik stellt die Frage, was bringt uns die Vernunft? Die leistet zwar unschätzbare Dienste im Analysieren von Problemen, aber hilft sie auch bei deren Lösung. Was war aus der Französischen Revolution geworden? Mit hohen Idealen wurde gekämpft, Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit, Begriffe aus der Feder eines Aufklärers. Aber in kürzester Zeit hat sich eine Schreckensherrschaft gebildet, die alle hehren Ideale ad absurdum geführt hat. Man muss nicht gleich in Irrationalismus verfallen, aber angesichts so einer Entwicklung kann man doch an der Macht der Vernunft zweifeln. Auch beim Blick in die Seele kommt man mit der Vernunft nicht unbedingt weiter. Goethe ist hier vielleicht ein guter Seismograph für die geistige Entwicklung gegen Ende des 18. Jahrhunderts. Goethe entwirft in seinem jugendlichen Sturm und Drang, in seiner Sturm- und Drangzeit den Werther. Es ist ein junger Mann, der tief in seine eigene Seele blickt und dann von seinen Gefühlen übermannt wird. Goethe postuliert die Unbedingtheit des Gefühls. Der Mensch verwirklicht sich, indem er die Emotion und die hohen Ideale wie die Liebe in den Vordergrund stellt. Nur was passiert dann? Werther verliebt sich unsterblich in eine bereits vergebene Frau. Er rennt an gegen Konventionen, darf er eine Frau begehren, die eigentlich schon vergeben ist? Sein Gefühl sagt ja, er kann gar nicht anders. Und weil die Liebe zwar unsterblich, die Frau aber nicht zu kriegen ist, muss er sterben. Das ist die Logik des Gefühls. Der Selbstmord Werthers löst im realen Leben ein riesiges Echo aus. Einerseits Empörung, weil die Tat glorifiziert wird. Auf der anderen Seite kommt es zu einem Wärterfieber. Jünglinge in ganz Europa kleiden sich wie Wärter, gebärden sich wie Wärter und manche bringen sich auch um wie Wärter. Goethe wird älter, er legt sein stürmerisch-drängerisches Gebaren ab und schickt neue literarische Kandidaten ins Rennen. Allen voran Faust. Und er macht gleich zu Anfang klar, wo das Problem liegt. Habe nun, ach, Philosophie, Juristerei und Medizin und leider auch Theologie durchaus studiert mit heißem Bemühen. Da stehe ich nun, ich armer Tor, und bin so klug als wie zuvor. Das heißt, der reine Menschenverstand hat ihn nicht weitergebracht. Wie die Geschichte ausgeht, ist bekannt. Der Mann lässt sich mit dem Teufel ein, nascht also vom Baum der Erkenntnis. Und was kommt dabei heraus? Er schwängert unehelich Gretchen und lässt sie für seinen Erkenntnishummer im Stich. Gretchen wird hingerichtet, Faust steht vor einem Scherbenhaufen. Ein wenig geschickter stellt Goethes nächster Kandidat sich an, Wilhelm Meister. Wilhelm ist auch ein Suchender. Die Welt ist für ihn ein Lehrgebäude, in dem es verschiedene Stationen der Entwicklung gibt. Erst geht er ans Theater und sucht dort seine Erfüllung. Er begegnet einem mehr oder weniger mystischen Zwitterwesen, das ihm vom antiken Arkadien vorsingt, und schließlich lernt er die Ideale der Klassik kennen. Edel wird er, hilfreich und gut. Interessant ist, dass Wilhelm nicht von alleine auf Lösungen kommt, sondern in seiner Bildung auf eine mysteriöse Gesellschaft vom Turm angewiesen ist. Erst sie leitet ihn zur Erkenntnis. Die Gesellschaft trägt Züge einer Freimaurerloge. Das heißt, hier werden zwar Ziele der Aufklärung angestrebt, das Mittel, sie zu erreichen, ist aber nicht allein die Vernunft. Und wie geht es Anton Reiser, auch ein Kandidat im Rennen der literarischen Lebensentwürfe? Anton befreit sich aus den Fängen seiner religiösen Erziehung. Er kann zur Schule gehen, ist begabt, macht große Fortschritte. Aber der gerade Weg zum gebildeten, reifen Menschen ist es trotzdem nicht. Anton leidet unter den Deformationen seiner Kindheit, hat einen starken Minderwertigkeitskomplex, gleichzeitig auch ein großes Geltungsbedürfnis. Genau wie Wilhelm Meister gerät Anton so ans Theater. Allerdings ist das bei ihm nicht einfach nur eine Bildungsstation. Er will als Schauspieler nicht nur Rollen spielen, Anton will in die Charaktere auf der Bühne mit Haut und Haaren schlüpfen. Er will Hamlet nicht nur spielen, er will Hamlet sein. Das geht natürlich fürchterlich schief. Was wird nun aus ihm? Der Roman gibt darauf keine Antwort. Er bricht ab, gerade als Anton in die nächste Katastrophe schlittert. Kein Happy End, kein trauriges, eigentlich gar keines. Der Roman endet einfach an einer Stelle des Lebens. Hier wird kein Bildungsideal postuliert wie im Wilhelm Meister. Es ist keine Geschichte mit einem Ziel. Anton ist im Roman nicht mehr zu helfen. Die Hauptfigur des Romans ist vielmehr ein Fallbeispiel, aus dem der Betrachter seine Lehren ziehen kann. Anton Reiser ist allerdings eine Autobiografie. Für Karl Philipp Moritz ging es nach dem Desaster am Theater natürlich weiter. Im realen Leben hat er sich mit Lehrtätigkeiten mühselig über die Runden gebracht. Er arbeitet weiter an ästhetischen Schriften und an seinem Magazin zur Erfahrung Seelenkunde. Er macht eine Bildungsreise nach Italien und trifft dort Goethe. Ihn beeinflusst er maßgeblich, Goethe schreibt sogar aufgrund von Moritzens Theorien seine Iphigenie um. Schließlich wird er durch Goethes Vermittlung Professor in Berlin. Dort stirbt er im Alter von gerade einmal 36 Jahren. Karl Philipp Moritz ist eine außergewöhnliche und gleichzeitig doch typische Gestalt für das 18. Jahrhundert. Sein Schaffen lässt sich nicht einer bestimmten Epoche zuordnen. Er wird sowohl für die Aufklärung, den Sturm und Drang, die Klassik und sogar für die Romantik reklamiert. Er steht auch für die intellektuelle Zerrissenheit des Jahrhunderts. Einerseits öffnet die Aufklärung methodisch neue Türen, andererseits eröffnen sich daraus ganz neue Probleme. Ich möchte noch kurz den Blick auf eine Bewegung richten, die im 18. Jahrhundert zum ersten Mal auftaucht und die auf ihre Weise auch ein Spiegelbild der gesellschaftlichen Entwicklungen in diesem Jahrhundert ist. Mitglieder der Bewegung waren unter anderem Karl Philipp Moritz, George Washington, Mozart, Friedrich der Große, Lessing und Sie ahnen es, viele, viele mehr. Ich spreche von den Freimaurern. Die Freimaurer waren eine Geheimgesellschaft, die sich selbst auf den biblischen Baumeister Hiram und auf die Bauhütten des Mittelalters zurückführt. Ihr Ursprung bleibt letztlich im Dunkeln. Ihre Riten sind geheim, ihre Symbolen stammen aus der Maurerzunft. Der Zirkel, das Winkelmaß, die Kelle. Man sieht sie teilweise noch auf dem Dollarschein, diese Symbole drauf, das Auge mit dem Dreieck, ist alles vorhanden. Das ist Freimaurerei, die in Amerika sehr viel Zuspruch fand, auch heute noch. Die Freimaurer stehen für Toleranz und Humanität. Mitglied in einer Freimaurerloge kann fast jeder werden. Einzige Bedingungen sind, der Bewerber muss an ein höheres Wesen glauben und ein freier Mann von gutem Ruf sein. Die Logen sind offen für Katholiken, für Protestanten wie auch für Juden. Sozial werden ebenfalls kaum Unterschiede gemacht. Adlige und Bürgerliche kommen hier zusammen mit mittellose Künstler und Staatsoberhäupter. Logen gibt es in ganz Europa und vor allem eben auch in Amerika. Alle Brüder, so nennen sich die Freimaurer, fühlen sich miteinander verbunden. Nationalstaatliche Grenzen gibt es für sie nicht. Es klingt nach Subversion, in gewissem Sinne war es das auch. Die Freimaurer haben stets betont, dass sie keine politische Vereinigung seien. Doch wer im Geheimen tagt und nicht verrät, wer seine Mitglieder sind, macht sich automatisch verdächtig. In manchen Staaten wurden die Freimaurer deshalb verfolgt. Ihr schärfster Gegner war stets die katholische Kirche, was eine Zeit lang allerdings nicht einmal katholische Bischöfe daran hinderte, Freimaurer zu werden. Es ist sehr schwer einzuschätzen, welche gesellschaftlichen Prozesse die Freimaurer direkt ausgelöst haben. Allerdings ist klar, dass eine Bewegung, in der sich fast die ganze intellektuelle Elite einer Zivilisation versammelte, nicht ohne Wirkung ist. Man denke nur an das Motto der Französischen Revolution: Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit. Es ist eindeutig das Vokabular der Freimaurer. Der Grund, warum ich die Freimaurer erwähne, ist, dass sie ganz typisch für die Zeit sind. Sie vertreten Werte der Aufklärer, sie kommen allerdings selbst im Gewand einer mythischen Gesellschaft daher. Sie stehen für das Licht der Erkenntnis, hüllen aber ihre Arbeit in unergründliches Dunkel. Sie bieten ein herrschaftsfreies Diskussionsforum, müssen aber peinlich darauf achten, dass nichts nach außen dringt. Vielleicht ist es das Kennzeichen der damaligen Zeit, dass die Dimensionen der intellektuellen Entdeckungen größer sind als die Möglichkeiten, sie zu verarbeiten. Was folgte also auf die besonnenen Helden der Aufklärung in der Literatur, auf Nathan den Weisen? Es folgen innerlich zerrissene Gestalten. Führt die Klassik sie noch zu geistig überhöhten Lichtgestalten ohne jeden Bezug zur Realität, so malt die Romantik das krasse Gegenteil. Da enden die Hauptfiguren entweder im Wahnsinn, im Selbstmord oder in der katholischen Kirche. Und was passiert in der Philosophie? Immerhin, im Vortragstitel war ja noch vom Idealismus die Rede. Das würde jetzt natürlich den Rahmen sprengen, hier in die philosophischen Entwürfe von Fichte, Schelling und Kant hineinzuschauen. Nur so viel sei gesagt. Wenn die Literatur der Romantik im Fragment und in der ungelösten Frage verharrt, versucht die idealistische Philosophie das genaue Gegenteil. Es ist die letzte Blütezeit der großen philosophischen Systeme. Die Autoren wollen in ihren Denksystemen die ganze Welt erklären. Es durfte kein Teilbereich ausgespart werden. Für alle zentralen Fragen der Erkenntnistheorie, der Moral und der Religion mussten in sich stimmige Antworten gefunden werden. Inwieweit das geglückt ist, sei dahingestellt. Die intellektuellen Konflikte von damals sind heute noch aktuell. Vielleicht ist der Unterschied zum 18. Jahrhundert nur darin zu finden, dass man es aufgegeben hat, für alles Antworten zu finden. Wenn ich jetzt nach eindeutigen Antworten gefragt werde, dann kann ich nur wieder zum Beginn zurückkehren auf Heinrich Anselm von Ziegler und Kliphausen verweisen. Bei dem heißt es nämlich: Nachdem alle reichlich beschenket worden, nahmen die Kaiser und königlichen Personen mit beweglichsten Worten, brünstigen Umarmungen, größten Versicherungen ewiger Freundschaft und tränenden Augen voneinander Abschied und zog jedweder König mit seiner so teuer erworbenen Gemahlin und bei sich habenden Völkern nach seinem Reiche.
Ja, das Menschenbild dieser Zeit, so viel Fragment wie heute. Haben Sie Fragen an Herrn Kirchner? Oder stellen sich Ihnen keine?
Ist der Roman auch heute noch lohnende Lektüre?
Wie bitte?
Ist der Roman auch heute lohnende Lektüre?
Welcher? Die asiatische Banise oder der Reise auf jeden Fall, klar. Also es ist ein bisschen, man muss sich einlesen ein wenig. Die Bücher von damals sträuben sich ein wenig, aber im Prinzip ist er von seinem Blickwinkel völlig modern. Man kann ihn lesen wie ein Roman heute auch. Die Sprache ist ein wenig anders, aber das Lohnende ist heute in normalen Ausgaben zu kriegen und mit Sicherheit absolut lohnend. Also weil er schlicht moderne Psychologie vorhält. Also Begriffe wie Verdrängung kommen da drin vor. Also das ist alles drin, was später mühselig entwickelt worden ist. Man kann es darin schlicht nachlesen. Und man erfährt eine ganze Menge einfach über das Leben im 18. Jahrhundert. Was hat was gekostet, was essen die, das erfährt man.
Kann ich mich nur anschließen. Das ist mit Sicherheit eine lohnende und spannende Lektüre. Und das Konzept der Fallgeschichte finde ich besonders interessant und besonders modern im Grunde.
Das ist, ja.
Haben Sie sonst Fragen? Sind Sie reichlich beschenkt? Ich denke ja, dann danken wir den Herrn Kirchner und gehen alle beschenkt nach Hause. Vielleicht ein kleiner Hinweis noch in eigener Sache. Der Herr Bechtold und meine Wenigkeit, die diese Reihe hier immer organisieren, werden am Mittwoch hier in die Bütt treten mit unseren Antrittsvorlesungen. Wir wagen es, über Anfänge zu reden. Vielleicht mögen Sie ja kommen. Schönen Abend.
Wiedersehen. So. So, Dolly.